Sie hören SBS German.
Und damit sage ich willkommen im Studio bei SBS Dr. Markus Ederer.
Grüß Gott, freue mich hier zu sein.
Sie sind der Botschafter Deutschlands in Canberra seit Oktober 2022. Und ich muss sagen, ich habe, als ich Ihre Vita sah, Ihren Lebenslauf gestaunt, weil Sie waren immer dann dort, wo etwas passiert ist. Beginnen wir doch ganz vorn, angefangen Ihre Karriere. Sie sind also studierter Jurist in Passau, Miami und in Genf, sind dann 1988 ins Außenamt eingetreten. Warum gerade dort?
Also ich wollte meine Laufbahn im Ausland, unter anderem auch im Ausland verbringen. Da gab es verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte auch einmal Praktika bei der Europäischen Union oder bei den Vereinten Nationen in New York gemacht, aber dann hat mich das Auswärtige Amt doch am stärksten angezogen. Aber wie es häufig im Leben ist, ich bin ja dann zur Europäischen Union wieder zurückgekehrt an einer Stelle.
Eine Ihrer ersten Stellen war Ottawa in Kanada, dann ging es aber wirklich zur Sache. 1990 bis 1993 in Moskau, Chef der Wirtschafts- und Rechtsabteilung. Und das war ja die Zeit, als der große Umbruch stattfand, sprich die Sowjetunion einfach aufhörte zu existieren.
Ja, schon Ottawa hatte mit der Sowjetunion zu tun, weil ich sollte schon damals nach Moskau. Aber dann haben die Sowjets mich nicht reingelassen, weil es in der diplomatischen Praxis ja diese kleinen Spiele gibt, Leute nicht zu akkreditieren oder auszuweisen. Und ich kam dann auf eine Liste, weil wir auch etliche Leute nicht akzeptiert hatten. Moskau war prägend, spannend, unglaublich arbeitsreich. Wir hatten die deutsche Wiedervereinigung dort auch zu verarbeiten, was auch mit wichtigen Programmen für die damalige Sowjetunion einherging, gerade für mich in der Wirtschaftsabteilung. Wiederansiedlung der Soldaten, Ausbildungskurse, war sehr wichtige Zeit auch für Deutschland. Und es war auch die Zeit, in der die jungen Reformer übernommen haben, und wir haben damals schon etwas die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil die waren sehr enthusiastisch, aber wie sich dann auch zeigte, bei der Einführung der Marktwirtschaft natürlich nicht sehr erfahren und generell eine Wirtschaft umzusteuern von Plan auf Marktwirtschaft ist ja ein schwieriges Unterfangen. Und das hat ja dann auch zu der Gegenbewegung nach Jelzin geführt, als die Leute nur noch Chaos sahen. Aber als Beobachter war es natürlich präzedenzlos spannend.
Sie sagen Chaos, es war aber auch ein bisschen der wilde Westen und man konnte fast wie so in der Goldgräberzeit sehr schnell sehr viel Geld verdienen, wenn man am richtigen Ort war und zum Beispiel ein marodes Staatsunternehmen übernahm. Da gab es auch viel Missbrauch und viel Neid und vieles, was ja nicht gut gelaufen ist, nicht wahr?
Ja, ganz genau. Und deshalb hat die Bevölkerung das auch natürlich am Ende kritisch gesehen. Die wusste am Anfang gar nicht, was Privatisierung heißt. Es gab dann die sogenannte Voucherisatia, die Voucherprivatisierung. Es wurden für die großen Staatsunternehmen Voucher auf den Markt geworfen und einige kluge Leute haben die massenhaft aufgekauft und auch den kleinen Babuschkas, die ansonsten an der Ecke standen und ihr letztes Hab und Gut in ihrer Armut verkauften, haben die ihre Voucher abgekauft und endeten dann mit milliardenschweren Unternehmen und einige der großen der Oligarchen in Russland haben ihr Vermögen seinerzeit gemacht und sind jetzt 40, 50 Milliarden Dollar schwer.
Sind das diese Oligarchen, die jetzt bis zuletzt und weiterhin Putin die Treue halten?
Ja, das ist so, aber man muss auch sehen, und wenn man vor Ort ist, dann war man wirklich manchmal an Deutschland in den 30er Jahren erinnert, wo die Räume, sich abzusetzen, Dissens zu zeigen oder gar zu demonstrieren, immer enger wurden und viele Menschen auch aus Rücksicht auf ihre Familie lieber den Mund gehalten haben oder sich nicht aktiv gegen diesen Krieg gestellt haben. Und ich glaube, das wird man im Nachhinein auch nochmal so analysieren. Insbesondere die Leute, die jetzt dazu aufrufen, dass alle Russen auf die Straße gehen, müssen sich alle selbst prüfen, ob sie unter diesen Umständen auf die Straße gegangen wären in Deutschland in den 30ern und in Russland in den 20er Jahren.
SBS Radio am Montagabend mit einem Gast im Studio, Dr. Markus Ederer aus München. Er ist der deutsche Botschafter in Canberra. Nach Moskau ging es dann zurück nach Berlin und bald nach Brüssel.
So ist es. Mit Bodo Hombach, dem vormaligen Kanzleramtsminister im Bundeskanzleramt in Berlin, der dann Sonderkoordinator für den Stabilitätspakt für Südosteuropa wurde. Das war einer dieser Fälle, wo du als Diplomat eine gute Idee hattest, nämlich diesen Stabilitätspakt. Der ist zum Teil auch nach meinen Vorstellungen und aus meiner Feder entstanden und dann irgendwann die Vorgesetzten sagen, wenn du schon so smart bist, dann kannst du es jetzt auch umsetzen. Und dann wurde ich der Kabinettschef von Bodo Hombach und wir waren dann 3 Jahre zusammen in Brüssel und haben versucht, den Balkan zu stabilisieren nach den Balkankriegen, insbesondere um den Kosovo und die Vorkommnisse in Bosnien-Herzegowina.
Kosovo leider steht ja wieder in den Schlagzeilen. Ist das Déjà-vu für Sie jetzt im Jahr 2023?
Ja, man kann die internationale Politik manchmal auch analysieren nach der Prominenz der Ereignisse, die dann immer dazu führt, dass sich die internationale Gemeinschaft massiv einer Sache zuwendet, wie damals dem Balkan, übrigens wie danach auch Afghanistan. Und dann kommen wieder intervenierende neue Katastrophen, Ereignisse, dann rutschen diese Dinge auf der Prioritätenliste immer weiter runter. Und dann verliert man manchmal den Blick auf den Ball. Und ich glaube, wir hätten näher dranbleiben müssen an diesen wirklich schwierigen Prozessen, gerade zwischen Serbien und Kosovo, aber auch in Bosnien-Herzegowina mit der Republika Srpska. Und jetzt müssen wir mit den Folgen umgehen, dass nämlich die Probleme eben nicht zu dem Punkt gelöst sind, wo die Leute in Frieden miteinander leben wollen oder können.
Wir machen einen Sprung in die 2010er Jahre und da sieht man, dass Sie ein Spitzendiplomat sind, inzwischen auch in Europa bei der Europäischen Union. Da wurden Sie nämlich entsandt nach China 2011 bis 2014.
Ja, die Europäische Union hatte sich eben Ende der 10er Jahre einen europäischen Auswärtigen Dienst verordnet im Rahmen ihrer Reform, im Rahmen des Lissabon-Vertrags. Und dann wurden die Mitgliedstaaten aufgefordert, bis zu einem Drittel des neuen Personals, des zu rekrutierenden Personals zu stellen. Natürlich waren diese Posten wie Peking sehr begehrt, aber mit etwas Glück und etwas Expertise in diesem Auswahlverfahren, das dann europaweit war, damals noch 28 Mitgliedstaaten, hat man mich nach Peking berufen, übrigens mit Nebenakkreditierung in Ulaanbaatar in der Mongolei, was immer eine wunderbare Abwechslung war mit sehr freundlichen mongolischen Gesprächspartnern. Ich denke oft noch daran, weil in Peking musste man damals immer eine Note schreiben, um auch nur einen Vizeaußenminister zu treffen. Und wenn man in die Mongolei fuhr, dann konnte man das ganze Kabinett innerhalb von einer Woche treffen, und zwar ohne große Formalitäten. Und inzwischen hat die Europäische Union, und das war, glaube ich, auch eine Hinterlassenschaft meiner selbst, eine eigene Vertretung in Ulaanbaatar. Und da bin ich froh.
Konnten Sie etwas Mandarin, als Sie nach China gingen?
Nur Straßenchinesisch. Also ich konnte dem Taxifahrer sagen, wo ich hin wollte, und ich konnte im Restaurant bestellen und einige Standardsätze, was aber regelmäßig dazu führte, gerade auf dem Land, wenn man dann die 2 Sätze, die man wirklich gut konnte, sagte, dann ging ein ganzer Schwall auf dich hernieder, in der Hoffnung, dass du es wirklich kannst. Und im Gegensatz zu Russisch, das ich halbwegs gut beherrsche, konnte ich also Mandarin nicht wirklich gut.
In den 3 bis 4 Jahren, wo Sie da waren, das war ja eine Zeit, als China noch ein freundliches Land war und nicht so wie heute, wo man Angst hat, sagen wir es deutsch und deutlich, dass China immer seine Muskeln stärker spielt und ernster und natürlich mit Taiwan etwas im Sinn hat, was dem Westen gar nicht passt. Sahen Sie das damals schon kommen? Weil China hat ja schon seit jeher diesen Anspruch auf Taiwan gehabt.
Ich muss Ihnen sagen, dass die Frage, ob man etwas kommen sieht in der Diplomatie, immer eine schwierige ist, weil ich meine, wenn man, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die sind immer pessimistisch und in vielleicht 40 Jahren tritt dann das ein, was sie vor 40 Jahren schon pessimistisch betrieben haben. Unsere Aufgabe ist eigentlich viel präziser, kurzfristig jedenfalls Entwicklungen vorherzusagen, was damals schon völlig klar war, und dazu haben wir berichtet, dazu haben wir auch aktive Politik betrieben, war, dass die Menschenrechtslage schon damals katastrophal war. Also wirklich bis zu dem Punkt, wo man selbst stark auch persönlich berührt war, weil Menschen, die man kannte, mit denen man sich getroffen hatte, dann ins Gefängnis gewandert sind. Es war klar, dass China an seinen eigenen Aufstieg denkt. Als ich da war, war der Wechsel von Hu Jintao zu Xi Jinping, den auch, glaube ich, einige Kollegen falsch eingeschätzt haben. Für mich war es von vornherein ein Machtpolitiker, der sowohl die kommunistische Partei stärken wird, als eben auch den Anspruch, China wieder zu der Zentralität, die es vor 200 Jahren besessen hat, zurückzukehren. Chung-Go ist das Reich der Mitte. Das ist auch ein anderes Konzept übrigens als dieses Supremacy-Konzept der beispielsweise der USA.
Inwiefern anders?
Ja, weil traditionell China sich als ein Land gesehen hat, das in seiner Zentralität für alle anderen der Anziehungspunkt war, wo man hin musste und Tribut zollen. Und das war die Vorstellung von China als einer zentralen Macht weltweit. China war die größte Volkswirtschaft vor 200 Jahren. Und aus chinesischer Sicht wurde das alles durch den Kolonialismus zerstört. Und Xi Jinping trat an mit dem Konzept der Wiederbelebung der großen chinesischen Nation. Und das geht eben diese 200 Jahre zurück. Und diese Dinge, die konnte man damals schon beschreiben. Auch, glaube ich, die vermeintlichen Wahrheiten, die wir immer hochgehalten haben, dass wenn eine Nation wirtschaftlich erfolgreich ist, dann wird sie sich demokratisieren, weil die Menschen, die wirtschaftliche Rechte erhalten, und das war in China ja so, dann auch politische fordern. Ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, wir reden nie von Middle Class, weil das eben ein völlig anderes Bild gibt bei uns in den Köpfen. Wir reden immer nur von Middle-Income-Class, weil das nicht notwendigerweise heißt, dass diese Leute sich diese politischen Rechte holen werden. Und ich glaube, jetzt 15 Jahre später kann man das jedenfalls nachweisen.
Warum? Weil Sie diesen Deal mit der Regierung geschlossen haben, diesen unsichtbaren Deal. Wir akzeptieren den Status quo, dass wir keine Rechte haben etc., dass wir verfolgt werden, wenn wir aufmupfen, dass wir überwacht werden, wahrscheinlich wie zu Zeiten der DDR, nicht wahr? Andererseits gebt ihr uns Wohlstand und ihr gebt uns einfach die Gewissheit, dass es uns jedes Jahr ein bisschen besser geht.
Ja, das ist nicht falsch. Es gibt diesen Sozialvertrag, wonach die Regierung dafür sorgt, dass es den Menschen immer besser geht. Die Chinesen haben Dutzende Millionen Menschen aus der absoluten Armut gehoben. Das muss man auch anerkennen. Und auch die Stimmung in Peking vor etwa 10 bis 15 Jahren war so, dass alle Chinesen wirklich der Meinung waren, dass es ihren Kindern besser gehen wird als ihnen selbst. Übrigens, wenn man sich das mal, wenn man das rückprojiziert auf die eigene Stimmung im Lande, in Europa, gibt es doch viele Menschen heute, die nicht glauben, dass es ihren Kindern besser gehen wird und sie schon froh wären, wenn es ihren Kindern so gut geht, wie es ihnen nach dem Zweiten Weltkrieg gegangen ist. Und das andere ist, dass der Repressionsapparat damals natürlich schon mit ungemeiner Wucht gearbeitet hat und die wenigen Mutigen, die sich auch öffentlich geäußert haben, zum Teil ja zermalmt hat. Ich habe einmal ein Gespräch in Erinnerung mit der uns im Westen sehr gut kennenden Vize-Außenministerin. Da ging es um einen Einzelfall, einen Menschenrechts-Einzelfall. Und dann sagte sie zu mir, weißt du, der Zug der chinesischen Revolution ist unaufhaltsam. Und wenn ein Sandkorn auf der Schiene liegt, dann wird es einfach pulverisiert. Und damit beschrieb sie das Schicksal einer Menschenrechtsverteidigerin. Ich meine, unter diesen Eindrücken kann man nicht anders als auch Brüssel und andere darüber informieren, dass hier natürlich der Zug in die massiv falsche Richtung fährt.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
SBS Radio mit einem weiteren Gesprächsblock mit Dr. Markus Ederer, der deutsche Botschafter in Canberra seit 2022 und eine illustre Karriere, die wir in den letzten Minuten durchgegangen sind und die wir weiter behandeln hier, bevor wir dann zu Ihrer Tätigkeit hier in Australien kommen, was Sie eigentlich machen. Und mich würde es auch interessieren, ich habe gesehen, bei der deutschen Botschaft in Canberra, da gibt es 7 Referate in einem schönen, gelben, zweistöckigen Haus. Da gibt es bestimmt vieles ebenfalls zu sagen. Aber zuerst noch ganz kurz zu China. Wenn ich es einfach so salopp und direkt fragen darf, wird China Taiwan in den nächsten 2-3 Jahren angreifen?
Wenn ich jetzt mein Gehalt zu verwetten hätte, was ich selten tue, würde ich sagen, nein.
Warum? Also das hoffen wir ja alle natürlich.
Ja, ich glaube, dass China in längeren Zeiträumen denkt als westliche Staaten. Kann es als autoritär geführter Staat natürlich auch, weil bei uns muss die politische Klasse sich immer wieder Gedanken machen über den nächsten Wahltermin. Und ich glaube, dass China sich selbst noch nicht bereit fühlt für so einen Schritt, zumal es, glaube ich, sehr genau beobachtet, wie es Russland mit seiner Aggression gegen die Ukraine ergeht und den doch massiven Einschränkungen und Sanktionen, die dem Land entgegenschlagen. Ich tue mir schwer, mir vorzustellen, dass ein solcher Schritt in der unmittelbaren Zukunft, und wenn Sie von 2-3 Jahren sprechen, sprechen wir von der unmittelbaren Zukunft, in der Lage ist. Sie wissen, dass der frühere australische Premier Kevin Rudd ein Buch verfasst hat, das heißt The Avoidable War, was erstmal schon ein Hinweis darauf ist, dass der Krieg verhinderbar ist. Und nicht nur durch China, sondern auch durch unser Handeln. Wir sind ja keine Zuschauer. Er hat auch in öffentlichen Interviews und Stellungnahmen eher auf das Ende dieses Jahrzehnts gezeigt, als der Punkt, wo China möglicherweise sich bereit fühlt, so einen Schritt zu tun, was aber nicht heißt, dass China den Schritt dann tun wird.
Das wäre ja schrecklich, weil ich meine, dann wird es wieder einen Krieg geben.
Ja, und
zwischen hoch aufgerüsteten Nationen.
Man kann nur hoffen, dass auf allen Seiten die Rationalität, was die Folgen eines solchen Krieges betrifft, am Ende sich durchsetzt. Ein solcher Krieg würde nur Verlierer kennen, bis sich auch herausstellt, dass der Krieg Russlands in der Ukraine am Ende nur Verlierer, jedenfalls auf diesen beiden Seiten, produziert, wenn sie sich die vielen Menschenleben ansehen, die hier geopfert werden, wenn sie sich die Infrastruktur ansehen, die hier kaputt geht. Ich bin eher optimistisch, also auch was diesen Zeitraum, den letztgenannten Zeitraum betrifft, aber es wird nicht gehen, ohne dass wir alle, aber insbesondere die USA und China, die Sache rational betrachten und auch die Fehlperzeptionen, die, glaube ich, auf beiden Seiten vorherrschen, über die Absichten des anderen erfolgreich korrigieren.
Und Australien wird ja nicht unbeteiligt sein. Diese ganze U-Boot-Diskussion oder der Kauf der U-Boote, der nukleargetriebenen, hängt ja eng damit zusammen, nicht wahr? Damit man dort vielleicht eine Blockade errichten kann. Aber ja, hoffentlich.
Na gut, ich meine, das ist eine immerwährende Henne- und Ei-Diskussion. In diesem Fall, und ich habe auch kürzlich mit dem chinesischen Botschafter über diese Problematik gesprochen. Ich habe gesagt, was ihr an Manövern um Taiwan herum veranstaltet, das ist eigentlich inkompatibel mit dem Völkerrecht. Das ist Drohung mit Gewalt. Er sagte, nein, das ist Abschreckung. Und ich glaube, dass die australische Regierung, ich spreche nicht für die australische Regierung, auch den Bezug dieser U-Boote.
Es ist eine teure Abschreckung. Es sind, ich glaube, 350 Milliarden Dollar für etwa 6 Boote.
Abschreckung sieht. Aber man muss in diesen Dingen sehr genau aufpassen, dass die Abschreckung nicht zur self-fulfilling prophecy, zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung führt, weil die andere Seite es möglicherweise nicht als einen defensiven Akt, sondern als einen offensiven Akt sieht. Aber das gilt für alle Seiten. Und da kann man nur hoffen, dass die Politik und die Diplomatie, die solche Schritte versuchen dann abzuwenden, sich durchsetzen werden.
Sie haben vorhin die Ukraine erwähnt. Das bringt uns zu diesem, ich muss sagen, leidigen Thema. Weil nach Berlin und nochmals Russland als EU-Botschafter sind Sie jetzt in Australien angekommen, Oktober 2022. Aber wie gesagt, Sie waren in Moskau zuvor und haben da auch miterlebt, wie Putin, ich glaube in einer berühmten Rede oder einem Artikel, sagte, dass ja quasi die Ukraine gar kein Staat ist, gar kein Anrecht hat auf eine eigene Nation. Wie haben Sie damals reagiert und haben Sie das sofort weitergegeben an Brüssel, oder?
Ja, erstens konnte man das nicht übersehen. Zweitens, glaube ich, waren wir bei denjenigen, die gesagt haben, das ist ein Paradigmenwechsel. Es gab immer so Anspielungen und es gab natürlich in verschiedenen Bereichen der russischen Administration und den Thinktanks gab es diese Theorien, dass die Ukraine gar kein richtiger Staat ist. Aber 2021 hat Putin diesen Namensartikel veröffentlicht, in der er systematisch, wenn auch vielleicht nicht historisch richtig hergeleitet, versuchte nachzuweisen, dass der Ukraine kulturell, politisch und geschichtlich alles abgehe, was sie zu einem eigenen Staat macht. Und in dem Zusammenhang ist uns eben auch aufgefallen, dass der damalige und heutige Verteidigungsminister Shoigu diesen Artikel zur Pflichtlektüre aller russischen Militärangehörigen erklärt hat. Und für uns war das, und das wird man, wenn man mal die Akten öffnen wird, in 30 Jahren sehen, war das Anlass zu schreiben, das ist jetzt wirklich etwas, was auch nicht ohne Folgen für die weitere territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine bleiben wird. Dann, wenn Sie mit der Frage kommen, haben wir es vorhergesehen? So genau, wie es dann passiert ist, haben wir es natürlich nicht vorhergesehen, weil es eigentlich fast niemand um diesen Zeitpunkt vorhergesehen hat. Aber bei uns geht es ja häufig um schwache Signale und deren Interpretation. Und das war schon ein relativ starkes Signal, das man zu dem Zeitpunkt eigentlich schon richtig einordnen konnte.
Aber glauben Sie, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird?
Wissen Sie, in meinem Beruf fragt man sich erstmal, was gewinnen heißt. Die Haltung der Bundesregierung ist, dass es jedenfalls Russland nicht gelingen darf, diesen Krieg zu gewinnen. Was das heißt, wird am Ende, glaube ich, von der Situation auf dem Schlachtfeld abhängen, die dann irgendwann zu Gesprächen oder zur Einstellung der Kampfhandlungen führt. Es ist auch unsere Haltung, dass die Ukraine alleine entscheiden können muss, ob und wann sie diese Verhandlungen führt als angegriffener Staat. Und gleichzeitig, wie ich vorhin gesagt habe, wird es natürlich auf beiden Seiten auch Verluste geben, die unwiederbringbar sind, seien es nur die jungen Menschen, die da umgekommen sind. Trotzdem auch in meinem Beruf kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo die Waffen schweigen. Aber aus meiner Sicht wird es nicht der Punkt sein, wo wirklich Frieden einkehrt, sondern es gibt auch eine gute Chance, dass, wenn die Waffen schweigen, beide Seiten alles tun, um sich für den möglicherweise nächsten Waffengang zu rüsten.
Und die westlichen Waffen, die immer mehr und in immer größerer Anzahl und in immer besserer, in Anführungszeichen, Qualität an die Ukraine geliefert werden, werden die einen Unterschied machen?
Ich glaube, die westlichen Waffen haben jetzt schon einen Unterschied gemacht. Die Ukraine hätte wahrscheinlich den russischen Angriffen sonst nicht standhalten können.
Ja, und das Argument der Russen, letzte Woche war ja dieses NATO-Treffen, Verteidigungsminister, und da hat auch der deutsche Verteidigungsminister ganz klar gesagt, dass es eigentlich das Ziel sein muss, die Ukraine NATO-Mitglied werden zu lassen. Er hat zwar keinen Zeitplan genannt und so, aber das ist doch die größte Angst von Moskau, und auch damit begründen sie ja diesen Krieg, weil sie eben nicht wollen, dass die Ukraine in die NATO kommt. Und für viele war es ein bisschen überraschend, dass jetzt plötzlich das so kommt oder kommen soll.
Gut, ich meine, wenn wir nochmal zurückgehen ins Jahr 2021, hatte Moskau ja verschiedene Ultimaten aufgestellt und ansonsten mit unabsehbaren Konsequenzen gedroht, darunter auch die Rücknahme der NATO-Grenzen auf die Zeit vor der Osterweiterung, auf die Rückführung aller in Europa lagernden Nuklearwaffen und den Abzug aller russischen Soldaten, und hat dann diesen Angriff gestartet mit dem Erfolg, dass das, was aus Moskauer Sicht immer als Bedrohung dargestellt wurde, nämlich die Ausweitung der NATO, dann schneller eingetreten ist, als es jemals sonst der Fall gewesen wäre. Also ich meine, inzwischen ist Finnland Mitglied der NATO und Schweden ist auf dem Weg in die NATO. Wie man auch sagen muss, dass die Osterweiterung nichts war, was jetzt aus Brüssel den Ländern übergestülpt wurde, sondern viele dieser Länder mit einer starken Vergangenheit in der Sowjetunion als besetzte Staaten wollten sich so schnell wie möglich vor Russland schützen und sind in die NATO eingetreten, übrigens auch in die EU. Und das ist auch ein Ergebnis, das Russland möglicherweise mit der Ukraine erzielt. Ich bin mir nicht sicher, ob es so schnell diese Äußerungen geben hätte können, wie wir sie heute hören, ohne den russischen Aggressionskrieg.
SBS Radio, ein letzter Gesprächsblock mit dem deutschen Botschafter in Canberra, Dr. Markus Edra. Sprechen wir doch über dieses Gelbe Haus, ich habe es gesagt, in Canberra. Das an sich hat ja schon eine lange, lange Geschichte, nicht wahr?
Das Gelbe Haus ist älter als ich und ich habe jetzt auch schon einige Jahre auf dem Buckel, Mitte der 50er Jahre. Es ist eine alte Dame, die man schätzen gelernt hat, und wir gehen auch pfleglich damit um, aber es wird auch zunehmend schwierig, alle Funktionen wirklich aufrechtzuerhalten. Kurz bevor ich weggefahren bin, ist die Heizung ausgefallen und daran hängt auch die Heizung in der Botschafterresidenz. Das heißt, ich habe erst mal ein paar Tage lang kalt geduscht. Und insofern überlegen wir, wie wir weiter vorgehen. Das hat aber eben diese lange Tradition und deshalb gehen wir auch vorsichtig damit um. Aber ich lade alle ein, vielleicht zum Tag der Deutschen Einheit nach Canberra zu kommen, dann zeigen wir Ihnen den auch sehr schönen Garten, den wir da haben.
Oh, sehr schön. Es ist ein großes Haus mit 7 Referaten, Politik, Kultur, Militärattaché-Stab, Presse, Rechts- und Konsularreferat, Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat. Und Sie sind natürlich der Chef all dieser Referate. Welches ist Ihr Lieblingsreferat?
Das kann ein Botschafter nicht sagen, sonst kann er nicht mehr in die Botschaft kommen. Nein, ich kann Ihnen sagen, was die Schwerpunkte meiner Tätigkeit sind. Und ich meine, völlig kontraintuitiv würde ich jetzt mal sagen, die Verwaltung erfreut sich meiner besonderen Zuwendung, weil eben auch gerade, weil das eine alte Liegenschaft ist, hier relativ viel zu tun ist und weil eben auch relativ viel liegen geblieben ist. Nur als kleine Anekdote, als ich dort ankam, stand draußen German Embassy. Aber ich meine, weltweit heißt mir nicht German Embassy, sondern Embassy of the Federal Republic of Germany. Das Schild hat auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel gehabt. Wenn Sie heute vorbeikommen, werden Sie sehen, dass die richtige Bezeichnung dort angebracht ist. Insofern politisch, was natürlich der Hauptteil meiner Arbeit ist, geht es sehr stark um die Vertiefung der Beziehung zu einem gleichgesinnten Land, das ja übrigens auch in Europa mit seiner Unterstützung der Ukraine und im Indopazifik stark daran beteiligt ist, das internationale Recht, die sogenannte regelgebundene internationale Ordnung aufrechtzuerhalten, ist ein wichtiges Anliegen auch für uns. In diesem Zusammenhang, die Bundeswehr war jetzt in den letzten 2 Jahren in Australien und bei Übungen. Letztes Jahr die Luftwaffe, dieses Jahr kommt das Heer. Und das ist das, was wir auch in der Diplomatie mit strategischer Signalgebung verbinden. Also wir machen auf beiden Seiten klar, dass wir Bruch des Völkerrechts nicht einfach akzeptieren werden. Die Wirtschaftsbeziehungen sind stark im Aufschwung. Wir erwarten, dass wir vielleicht im Sommer als Europäische Union ein Freihandelsabkommen mit Australien unterzeichnen dürfen. Und Australien wird immer wichtiger als Quelle von seltenen Mineralien und seltenen Erden, kritischen Mineralien und seltenen Erden, ebenso wie grünem Wasserstoff. Und das sind auch Themen, die ich hier in Victoria angesprochen habe bei meinem offiziellen Besuch. Ebenso wie einen sehr starken Wissenschaftsaustausch. Viele deutsche Wissenschaftler, nicht nur in Victoria, auch in den anderen Bundesstaaten. Und so freuen wir uns, dass Mitte August die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock Australien besuchen wird. Und nach Australien auch einen weiteren Schwerpunkt unserer Politik, nämlich die pazifischen Inselstaaten besuchen wird und dann erstmals eine deutsche Botschaft dort eröffnen wird. Das wird in Suva, Fiji sein. Ja. Und im Vorfeld hatte sie eine Sonderbeauftragte für die pazifischen Inselstaaten ernannt, die seit einem Jahr alle besucht und auch die Botschaftseröffnung vorbereitet hat. Ich bin zuversichtlich, dass das im August gelingt.
Ja. Deutscher Botschafter in Fidschi, das ist dann bestimmt ein Traumposten.
Ja, ich glaube, dass das von vielen Kolleginnen und Kollegen so gesehen wird, aber ich meine, es gibt eigentlich keine richtigen Traumposten mehr, weil vielfach ist es harte Arbeit. Es wird eine kleine Botschaft sein, das heißt, wenige Kolleginnen und Kollegen müssen doch ein ziemliches Spektrum abdecken. Und die Logistik in dem Raum ist wirklich schwierig. Das weiß ich von der Sonderbotschafterin für die pazifischen Inseln, die dann zum Teil auf manchen Inseln eine Woche verweilen muss, weil es keinen Flug zurück gibt.
Ja. Jetzt verfolgt ja die Regierung von Anthony Albanese den Plan, Hochgeschwindigkeitszüge in Australien einzuführen und eigens dafür hochgebaute Hochgeschwindigkeitsstrecken. Da hat ja Deutschland eine Expertise. Können Sie da konkret vermitteln? Haben Sie zum Beispiel Canberra jetzt der australischen Regierung vorgeschlagen, eine deutsche Lösung zu übernehmen? Siemens oder so?
Ja, also in Canberra wird die Metro Rail ja bereits von einem europäischen Unternehmen ausgestattet. Wir sind eigentlich bei all diesen öffentlichen Ausschreibungen immer mit dabei. Siemens ist natürlich ein Schwergewicht, aber auch die Deutsche Bahn, die hier auch vertreten ist, was Logistik und Konzepte betrifft. Und ich glaube, wenn es wirklich jemals dazu kommt, und das wogt ja hin und her, ist auch eine große finanzielle Herausforderung, dann glaube ich, haben deutsche Firmen gute Chancen.
Wir hatten neulich einen Experten im Programm. Er meinte, dass sich das finanziell nicht lohnt für Australien.
Das kann sein. Ich bin kein Experte. Deshalb habe ich ja auch gerade vorsichtig gesagt, wenn es jemals dazu kommt.
Ja. Was sind Ihre sonstigen Pläne und Projekte für die nächsten paar Monate? Also ich nehme an, Annalena Baerbock ist natürlich der Höhepunkt des Jahres.
Ja, genau. Wir hatten jetzt auch vor kurzem die parlamentarische Staatssekretärin Brandner aus dem Ministerium für Wirtschaft und Klimawandel. Und das war eine sehr erfolgreiche Reise nach Westaustralien mit einer starken Wirtschaftsdelegation, auch mit Abschlüssen, dem Bezug von seltenen Erden beispielsweise. Wir haben mit Australien jetzt auch, das war ein Ergebnis der Reise, den Plan unterzeichnet, dass wir eine Machbarkeitsstudie für die Versorgungsketten bei kritischen Mineralien machen. Und daraus, glaube ich, werden sich neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben, auch im Zusammenhang mit dem Freihandelsabkommen. Wir planen in den nächsten Jahren auch eine sogenannte deutsche Saison in Australien, wo wir über kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungen der Wirtschaft, in der Wissenschaft, Politik, Gäste aus Deutschland versuchen, Deutschland den Australiern näher zu bringen. Nicht den Regierungen, sondern den Menschen. Und werden das dann kombinieren mit den existierenden deutschen Wochen in manchen Bundesstaaten und den zum Teil sehr erfolgreichen Oktoberfesten. Es wird also das traditionelle Deutschland zum Vorschein kommen und das moderne.
Wunderbar. Vielen Dank. Ein schönes Schlusswort. Dr. Markus Ederer, der deutsche Botschafter in Canberra seit Oktober 2022 und heute war hier bei SBS German zu Gast.
Vielen Dank.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.